Das Kapitel Johannes 17 fängt so an: Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Nachdem er so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, da gehen die sogenannten Abschiedsreden voraus, Johannes 13 bis 16. Und am Ende dieser Abschiedsreden wendet sich Jesus an seinen Vater und betet. Es ist das längste Gebet von Jesus, das uns überliefert ist. Es ist überhaupt das längste Gebet im Neuen Testament. Es ist ein sehr bewegendes Gebet. Es ist geheimnisvoll. Und vieles ist nicht leicht zu verstehen. Das wäre ja auch gar nicht anders zu erwarten. Versuchen Sie einfach, wenn Sie mithören, es beten zu hören. Und ich werde versuchen, es als Gebet zu lesen. Es ist in drei Teile unterteilt. Jesus betet zunächst für sich selber. Dann betet er für seine Jünger und schließlich betet er für die, die durch seine Jünger irgendwann einmal zu Jesus finden. Ich lese jetzt dieses Gebet, es ist gleichzeitig der Text für die Predigt. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben, und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich, und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Amen.
Ich habe auf dem Blatt so drei fundamentale Fragen gestellt zur Schweiz, die man jetzt eigentlich schon wissen könnte, ohne dass ich es jetzt noch sage, aber für die, die es nicht wissen, also 1291 war das große Ereignis, dass sich die drei Urkantone, Urschwitz und Unterwalden, miteinander verbündeten. Diesen drei Urkantonen schlossen sich dann mit der Zeit weitere Gebiete an Orte, wer weiß, wann Zürich sich angeschlossen hat, also eigentlich Stadt Zürich mit also war nicht in dem Sinne der Kanton. Ich wüsste es auch nicht, wenn ich es nicht nachgelesen habe, vielleicht weiß es jemand und man kann es sogar lesen. Ah ja, 1351. Man sieht, es ist eine lange Geschichte eigentlich. Es kamen weitere Gebiete dazu. 1536 eroberte Bern dann noch das savoyische Waadtland. Die Entwicklung der Schweiz wurde von vielen Spannungen und Auseinandersetzungen bis hin zu Bürgerkriegen gezeichnet. Ich glaube, das vergessen wir manchmal, wie viel Kämpfe und wie viel gekämpft wurde, auch unter den Eidgenossen, die Eidgenossen dann zum Teil gegeneinander Glaubenskriege führten. Und sogar musste zuerst noch ein Bürgerkrieg geschehen, bevor dann im September 1848 die neue Verfassung verabschiedet werden konnte, die im Wesentlichen unsere Verfassung noch bis heute ist. Also unsere Schweiz, so wie wir sie kennen, in ihrer Struktur, in politischer Aufbau, existiert eigentlich erst 137 Jahre. Ich denke, das ist uns oft gar nicht bewusst. Wir denken, heute Schweiz, immer Schweiz, alles war so. Die Schweiz, so wie sie heute funktioniert, ist gar nicht so alt. Die Schweiz ist nach wie vor von einem Ringen und Kämpfen über Werte und Fragen der Zukunft geprägt. Konservative Kräfte bekämpfen liberale Bestrebungen und umgekehrt. Die sogenannte heile Schweiz gibt es nicht und es hat sie nie gegeben. Wir wollen unseren Wohlstand, der einer der höchsten in dieser Welt ist, behalten. Dafür kämpfen wir. Und wie jedes Land kämpft auch die Schweiz. Und morgen feiern wir unsere Schweiz. Das heißt, wir rufen uns den Rütli-Schwur in Erinnerung. Ich weiß zwar nicht, wer den schon gelesen hat von euch, man kann den im Internet nachlesen. Nationalstolz, oder wie wir jetzt eben gelernt haben, Patriotismus kann morgen freien Lauf gelassen werden. Was sind wir doch stolz auf unser Land? So stolz wie die meisten Nationen auf ihr Land und ihre Kultur. Klar. Wir kritisieren vieles in der Schweiz. Wir streiten und kämpfen für dies und jenes. Es ist aber wie bei einer Familie, wenn Kinder miteinander streiten und kämpfen und dann kommt jemand von außen und zack, verbünden sich die beiden gegen diesen Eindringling. So ist es auch oft in Ländern. Ich habe übrigens gar nichts dagegen, gegen einen gesunden Nationalismus oder eben Patriotismus. Doch finde ich Stolz nicht angebracht. Auf was soll ich dann stolz sein, dass ich in der Schweiz zur Welt kam? Ich habe gar nichts entschieden. Ich könnte gerade so gut in Afrika zur Welt gekommen sein oder irgendwo von wo Bürger sein. Ich finde, Stolz ist immer die falsche Antwort. Vielmehr sollten wir einfach dankbar sein. Dankbar, dass es uns noch gut geht. Dankbar für die Freiheit, in der wir noch leben können. Und wir dürfen dabei nicht aus den Augen verlieren, dass wir auch in der Schweiz sehr viele Probleme haben. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, in welchem moralischen Zerfall wir drin stecken, welche Ungerechtigkeit in unserem Land herrschen. Ich denke, manchmal vergisst man das, weil wir doch so stolz sind und dafür auch blind. Solange es uns gut geht, kümmert uns das andere nicht, aber es gibt viele Probleme. Und wer weiß, was gerade dieser moralische Zerfall noch mit sich bringen wird in den nächsten Jahren. Und nun möchte ich einen Tag vor unserem Nationalfeiertag einige Gedanken zum 1. August weitergeben. Gedanken, die für uns als Christen, finde ich, besonders wichtig sind. Nicht von dieser Schweiz. Zugegeben, das klingt in den Ohren vielleicht mancher etwas schweizfeindlich. Aber das ist gar nicht so gemeint. Jesus selbst sagt ja, er sei nicht von dieser Welt. Wir haben uns so an diesen Wortlaut, wir sind nicht von dieser Welt oder er ist nicht von dieser Welt, so an diesen Wortlaut gewöhnt, dass wie unbeeindruckt an uns vorüberzieht. Ja, ist nicht von dieser Welt. Aber wenn Jesus nicht von dieser Welt ist, so kann man doch auch einen Ort in dieser Welt nehmen, der so quasi stellvertretend für die Welt steht und ihn gebrauchen und dann heißt es eben nicht von dieser Schweiz. Und dann trifft es uns vielleicht direkter, weil wir dann endlich einmal realisieren, dass auch die Schweiz zur Welt gehört. Und immer wieder haben wir so zweigleisiges Denken, wenn wir von der Welt reden, sind immer die anderen, nicht wir. Und deshalb habe ich das so formuliert. Nicht von der Schweiz. Das gilt auch für uns Christen, nicht von dieser Schweiz. Und ich möchte uns heute etwas erklären, das wir alle irgendwie wissen. Und doch möchte ich nochmals es deutlich aufzeigen, weil ich denke, dass wir es irgendwie wissen, aber uns die Bedeutung doch nicht so klar ist. Eben die Bedeutung, dass wir weder von der Schweiz noch von dieser Welt sind. Als erstes sehen wir, Jesus ist nicht von dieser Welt. Jetzt muss ich das dann. Ja, jetzt geht's. Jesus war sich stets dessen bewusst, dass er nicht zu dieser Welt gehört. Einmal sagt er seinen Zuhörern etwas ganz Interessantes. Ihr seid von hier unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Klarer kann man das gar nicht formulieren, wie er diese Verhältnisse dargestellt hat. Jesus kommt von einem ganz anderen Ort her als wir. Wir sind alle von unten, von dieser Welt. Er ist von oben, er kam von der Ewigkeit in die Endlichkeit. Er existierte, bevor die Welt geschaffen wurde. Paulus schrieb, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn, des Vaters aller Schöpfung, voraus und ihr weit überlegen. Also Jesus kam von der Ewigkeit her, von der Herrlichkeit. Er hat existiert, bevor die Welt existierte. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein Ziel. Also Jesus ist vor der Schöpfung und Jesus ist beteiligt an der Schöpfung dieser Welt. Und deshalb kommt Jesus von oben und nicht von unten. Er verließ, um hierher zu kommen, einen wunderbaren Ort. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Jesus besucht die Welt. Wir besuchen die Welt nicht. Wir kommen in diese Welt. Aber Jesus kam von oben, von einer anderen Welt, in diese Welt hinein und besucht uns. Er kam nicht aus dem Nichts, sondern kam vom Vater, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Und aus Liebe kam er zu uns. Er wollte uns damit beschenken. Ihr wisst, sagt Paulus, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich. Eben, er war beim Vater in der Herrlichkeit und wurde für euch arm. Er kam auf die Erde zu uns hinunter, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus wollte uns beschenken, deshalb besuchte er diese Welt. Jesus lebte für einige Jahre in dieser Welt, aber er war nicht von dieser Welt. Er hatte mit der Sünde nichts zu tun. Und gerade deshalb, weil Jesus nicht von dieser Welt war und er keine Sünde hatte, konnte er uns durch sein Sterben am Kreuz retten. Im Hebräerbrief steht das als Beispiel für den, also Jesus als Hohepriester, einen solchen Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nicht auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Das war nötig, um überhaupt eine Lösung für das Problem von der Schuld zu bekommen. Also Jesus kam eindeutig von oben, von einem ganz anderen Ort her. Er besuchte unsere Welt und er war ohne Schuld. Wir Christen sind von einer anderen Welt. Ganz anders sieht nämlich unsere Situation aus. Jesus sagt ja, ihr seid von hier unten. Wir sind von hier unten, wir gehören zu dieser Welt. Wir kamen nicht von der Ewigkeit in die Endlichkeit. Das ist übrigens ein ganz klares Argument, eines der vielen Argumente, die wir anführen können, dass die Bibel nie Reinkarnation lehrt. Nämlich, dass wir eindeutig von unten kommen. Wir kommen nicht aus einer Unendlichkeit in die Endlichkeit, wie Jesus. Sondern wir kommen neu in diese Welt hinein, wir kommen von unten. Wir gehören zu dieser Welt. Wir sind Nachkommen von Adam und Eva. Das ist eigentlich der Beweis dafür, dass wir von unten sind. Gott, der Herr, nahm Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Also Gott hat nicht ein Himmelswesen genommen und es in die Welt gestellt, sondern er hat den Menschen geschaffen, eben von und aus der Erde. Wir sind von dieser Welt. Und durch die Sünde von Adam und Eva sind wir belastet und tragen mit an der Verantwortung. Weil Adam und Eva sündigten, sind wir schicksalshaft mit dieser Welt verbunden. Wir haben das schon mal betrachtet und der Herrscher dieser Welt im Moment, der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Wir haben mit Adam und Eva die Folgen der Sünden zu tragen. Die Rebellion gegen Gott trennte uns völlig von der Welt Gottes. Und so schrieb Paulus im Römerbrief, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Ob uns das gefällt oder nicht, wir müssen diese Schuld mittragen von Adam und Eva. Hätte Adam und Eva nicht gesündigt, dann hätten wir das Problem der Sünde nicht. Wir tragen mit, wir sind, es ist so wie eine Art Kollektivsünde, die auf uns fällt, die uns belastet, weil wir von Adam und Eva abstammen. Wir werden uns vor dem Gericht Gottes für alles verantworten müssen. Wir sind nebst den Sünden, die wir selbst begingen, an der Kollektivsünde beteiligt und somit mitschuldig. Wir werden uns auch einmal für die Schulden und Lasten, die wir durch unsere Nation und durch unsere Familien mittragen, in gewisser Weise verantworten müssen. Denken wir daran, Jesus richtet Nationen. Wir tragen Mitverantwortung, wir tragen die Last unseres Volkes und die Last unserer Familien mit. Außer, und das ist das, was ich enorm wichtig und faszinierend finde, außer ich vertraue mein Leben Jesus an. Wenn ich an Jesus glaube, dann geschieht etwas ganz Außerordentliches. Paulus schrieb, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen zur Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also die Tat von Jesus bringt den Freispruch von aller Sünde und somit das wahre Leben. Durch den Glauben an Jesus werden wir von den Fesseln dieser Welt gelöst. Wir werden komplett freigesprochen. Und mit der Schuld unseres Volkes haben wir nichts mehr zu tun, auch wenn es immer wieder christliche Bewegungen gibt. Und das ärgert mich ungemein, die die Schuld des Volkes uns Christen anhängen will. Wir sind auch von der Schuld des Volkes freigesprochen, die auf einer Nation liegt. Ich sage dann noch, erkläre das noch genau, wie das vor sich geht. Mit der Schuld des Volkes haben wir nichts mehr zu tun, denn Jesus hat durch sein Tod am Kreuz auch diese Schuld uns abgenommen. Er hat mich völlig frei gemacht. Wie es im Johannesbrief heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Allem Unrecht, das wir begangen haben. Von jeglicher Schuld wird er uns frei machen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er uns freigekauft. Deshalb, obwohl wir eigentlich von unten sind, gehören wir ab diesem Moment in eine andere Welt. Wir gehören ab sofort dorthin, woher Jesus kam. Jesus sagte seinen Jüngern, sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Also die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ich gehöre nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hassen. Also wir gehören nicht mehr zu dieser Welt und nicht mehr zu Schweiz. Eigentlich sind wir die wahren Außerirdischen. Wir sind die, die die Leute immer suchen. Wir kommen von einer anderen Welt. Weil Jesus uns herausgerufen hat aus dieser Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Schweiz. Ab diesem Zeitpunkt sind wir Bürger einer anderen Welt. Wie es Paulus ausdrückt, wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Das ist eine geistliche, absolute Wirklichkeit. Unser Bürgerrecht, das Bürgerrecht im Reich Gottes, das ist das Bürgerrecht, das wir haben, wenn wir Christen sind. Und wenn wir Schweizer sind und in der Schweiz leben, so haben wir als Christen mit unserem Pass lediglich eine Aufenthaltsbewilligung, eine sehr gute. Ich habe gar nichts dagegen. Aber es ist eine Aufenthaltsbewilligung. Das Bürgerrecht haben wir aus einer anderen Welt. Wir haben Rechte und Pflichten durch diese Aufenthaltsbewilligung. Aber das Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind nicht mehr von dieser Schweiz, sondern wir leben lediglich noch in der Schweiz. Wir haben unseren Standort vollkommen verändert. Ich möchte das an einem Beispiel einer Familie deutlich machen. Nennen wir sie Müller, weit verbreitetes Geschlecht. Die Familie Müller hat 3 Kinder, der Alex, den Peter und die Maya. Sie haben, diese Kinder sind so wie ihre Eltern, tragen an der Schuld von Adam und Eva. Sie haben familiäre Sünden, die sie mit sich tragen, von Generationen auch vorher. Und sie tragen selbstverständlich auch jedes einzelne Sünden, die sie selber begangen haben, mit sich, die sie zu verantworten haben. Und nun besucht dieser Peter eine Gemeinde, er kommt mit Christen in Kontakt und eines Tages kommt er zum Glauben an Jesus Christus. Von diesem Moment an verändert sich seine Stellung. Er wird erlöst von seinen persönlichen Sünden, er wird erlöst von der Schuld der Familie und er wird erlöst von der Schuld dieser Welt, von der Schuld, die von Adam und Eva herrührt. Er lebt noch in seiner Familie. Er hat noch Verantwortung in dieser Familie zu tragen. Aber er gehört in Gottes Familie. Er lebt hier in diesem Schnittpunkt drin. Seine wahre Familie ist nun hier. Die Familie dieser Welt ist hier. Er soll die Eltern ehren. Er soll die Familie nicht verlassen, aber die wahre Familie ist hier. Und dieses Modell könnt ihr auf alles anwenden. Wenn dieser Peter stirbt, dann kommt er in diese Familie hinein, bleibt er in dieser Familie, die verlässt er. Es kann natürlich sein, das ist der beste Fall, dass die ganze Familie hier lebt. Das ist, wenn alle in diese neue Welt kommen. Wie ernst Jesus diese Tatsache nimmt, sehen wir daran, als seine Mutter und seine Geschwister ihn aufsuchten und ihn nach Hause holen wollten. Weil sie dachten, jetzt hat er irgendwie, jetzt ist er nicht mehr, jetzt müssen wir ihn mal ruhig stellen, dass er wieder zur Besinnung kommt. Und dann kommen die Boten und sagen, Jesus, deine Mutter und deine Geschwister sind da und die wollen zu dir. Und dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister hier. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist die geistliche Wirklichkeit, in der wir leben. Die Bibel lehrt uns nicht, dass wir unsere Eltern verachten sollen, dass wir, wenn wir Christen werden, mit unsere Familie beiseite schieben. Aber es heißt, dass wir in eine Familie hineingeboren werden, die viel bedeutungsvoller ist als die Familie, von der wir von unserem Blut her abstammen. Wer Jesus nachfolgt, der lebt bereits in dieser neuen Welt. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Sie gehören nicht zur Schweiz, so wenig wie ich zur Schweiz gehöre. In dieser Welt, der Welt, aus der Jesus kommt, gelten auch andere Maßstäbe. Für uns finde ich ganz wichtige. Paulus sagt, es hat nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude oder nicht Jude ist. Ob er im Sklavenstand ist oder frei, ob Mann oder Frau, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Ob ihr Schweizer seid, ob ihr Deutsche seid, ob ihr Franzosen seid, ob ihr Amerikaner seid, das hat überhaupt nichts mehr zu tun. Ihr seid etwas Neues. Ihr seid in eine neue Welt hineingeboren. Und da gibt es Schweizer, die aus Leute, die aus der Schweiz kommen, die aus Afrika kommen. Da gibt es Schwarze, Weiße, Gelbe. Einfach alle, die Jesus lieben. Und deshalb finde ich es einfach immer wunderbar, wenn eine Gemeinde aus vielen Nationen besteht, weil sie genau dieses Zeugnis ablegt, dass durch Christus alle Schranken fallen. In Christus finden wir uns in der Familie, in dieser neuen Welt. Das hat Gott so gemacht. Und nun möchte ich noch drei Gedanken weitergeben, wie wir mit unserer Aufenthaltsbewilligung leben. Also, dass wir nicht von dieser Welt sind, aber doch in dieser Welt leben. Welche Schwerpunkte daraus resultieren? Man kann natürlich vieles sagen, aber ich beschränke mich auf drei Punkte. Und den wichtigsten Punkt, finde ich, ist, dass wir Botschafter sind. Wenn wir von einer anderen Welt sind, dann leben wir als Botschafter der anderen Welt in dieser Welt. Wie die Schweiz in verschiedenen Ländern ihre Botschaften hat, ihre Leute entsandt hat. Was machen diese Leute? Sie hieven die Schweizer Fahne auf ihren Konsulaten und sie vertreten die Interessen der Schweiz. Sie machen Abkommen und so weiter. Sie erklären, wer wir sind, was unsere Werte sind. Und genauso ist es unsere Aufgabe, dass wir unsere Fahnen hießen, dass wir Farben bekennen, aus welchem Land wir kommen und dass wir Zeugen des Evangeliums sind. Wir vertreten das Reich Gottes in dieser Welt. Wir vertreten sozusagen die Interessen dieses Reiches. Und das wichtigste Interesse dieses Reiches ist, dass Menschen gerettet werden. Wir haben einen Auftrag zur Rettung von Menschen. Der hauptsächliche Grund, warum wir nach der Bekehrung nicht gleich von der Welt genommen werden, ist, dass wir hier in dieser Welt Botschafter sind und das Evangelium verbreiten. Sonst könnte uns ja Gott einfach wegnehmen. Das wäre viel einfacher für uns. Aber er hatte einen Grund, warum er uns hier gelassen hat. Petrus schreibt, ihr seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Das ist unser Auftrag. Für das sind wir in dieser Welt geblieben. Das hat Priorität. Das müssen wir immer wieder neu begreifen und ernst nehmen. Unsere Aufgabe ist, Salz und Licht zu sein. Anstelle von Jesus rufen wir Menschen auf, sich mit Gott zu versöhnen. Das ist unser wichtigster Auftrag, den wir in der Welt haben. Dafür sollen wir viel investieren. Und Paulus lebte diesen Auftrag mit allen Konsequenzen. Er schrieb, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, obwohl er es kennt. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Ich möchte nichts Anstößiges tun, was sie davon hindern könnte, zu verstehen, was Jesus tat, als er in diese Welt kam. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich sind, oder deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auch auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Ist das nicht deutlich genug? Welchen Auftrag wir haben als Christen? Dass wir Botschafter sind? Dass wir alles daran setzen, um wenigstens einige zu retten? Deshalb sind wir in dieser Welt. Und mit dieser Aufenthaltsbewegung, ein weiterer Punkt, sind wir auch Wohltäter. Als Israel in Babylon lebte, hatte Gott ihnen sagen lassen, seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Als Christen sollen wir uns für das Wohl der Menschen einsetzen. Christen sind keine Revolutionäre. Christen machen sich nicht auf und streiten gegen den Staat und gegen die Obrigkeit. Christen sind Wohltäter. Sie helfen da, wo Not ist und wo es ihnen möglich ist zu helfen. Viele, viele Werke, die heute zum Teil nicht mehr sichtbar ist, dass sie christlich sind, haben oft einen christlichen Ursprung, wo Menschen, die Jesus liebten, bereit waren, Not zu lindern. Und Petrus schreibt, aus der Frömmigkeit wächst Liebe zu den Glaubensgeschwistern, und aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Also alle Menschen sollen von der Liebe profitieren, die wir von Christus her haben. Von der Liebe, die wir untereinander haben. Natürlich können die Menschen nicht davon profitieren, wenn wir miteinander streiten und einander die Köpfe abreißen. Dann denken die, hey, hallo, was ist da los? Aber wenn wir einander lieben, dann kann das weitere Kreise ziehen. Dann können andere Menschen etwas abbekommen. Aus Liebe zu allen Menschen ist es gut, wenn wir Christen an verschiedenen Orten mitarbeiten. Es ist auch wichtig, dass Christen in der Politik mitarbeiten, aber nicht als die ständig und ewigen Besserwisser, sondern als die, die helfen wollen, als Wohltäter für das Volk. Übrigens eine große Not, die wir haben heute in der Schweiz, ist, man findet kaum mehr Leute, die bereit sind, in der kommunalen Politik mitzuhelfen. Sprich Gemeinderäte zu sein oder irgendwas. Die Menschen sind nicht mehr bereit, Opfer auf sich zu nehmen für das Gemeindewohl. Und ich denke, das könnte durchaus eine Lücke sein, wo wir als Christen da und dort auch einspringen können und in unserer Art Zeugnis sein können. Wo wir Menschen begegnen, die Christen begegnen, wo sie sonst nie ihnen begegnen würden. Oder wo wir mit Menschen in Kontakt kommen, die noch nie mit Christen in Kontakt waren, enger, die so einen Glauben an Jesus hatten wie wir. Natürlich sollten wir da ein bisschen anständig sein und so. Ein gutes Zeugnis sein. Gute Visitenkarte. Christen beteiligen sich am Leben der Welt, obwohl wir nicht von dieser Welt sind. Also nicht von dieser Welt sein heißt nicht, sich von der Welt abkapseln. Das ist falsch verstanden. Es gibt auch immer wieder Leute, die das so verstehen. Nicht von dieser Welt heißt, ich habe mit dieser Welt überhaupt nichts zu tun. Wenn Jesus so gehandelt hätte, dann wäre er nie zu den Zöllnern gegangen. Nie. Und wir meinen manchmal, christlicher Glaube und nicht von dieser Welt zu sein, würde heißen, sich vom Abschaum der Welt zu distanzieren. Nein, das heißt es nicht. Es heißt, diesem Abschaum, wenn es denn überhaupt gibt, der Welt das Evangelium zu verkündigen. Dorthin zu gehen, wo die Menschen sind und ihnen diese Hoffnung weiterzugeben, dass Gott aus ihnen Neues machen kann. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen nicht in diesen Abgrund hineingezogen werden. Wir sind dort, wo Nöte Linderung brauchen. Und als Drittes, wir leben deine Aufenthaltsbewegung, das heißt, wir leben gelassen. Finde ich etwas Wichtiges. Die Tatsache, dass wir zu einer anderen Welt gehören, macht uns gelassen. Das kann man vielleicht vergleichen wie mit unserem Schweizer Bürgerrecht. Wir haben einen Schweizer Pass, die Schweizer sind. Und wenn man mal im Ausland ist, dann realisiert man das, was das heißt. Das heißt, ich habe eine Zugehörigkeit, egal wo ich bin, ich kann immer wieder zurück in mein Land. und sie nehmen mich auf, weil ich einen Pass habe von diesem Land. Und was wir auch beobachten, wenn irgendetwas geschieht, dann ist sofort die Schweizer Botschaft da und sucht die Schweizer. Sharm el-Sheikh. Der Botschafter flog sofort nach Sharm el-Sheikh, ging durch die Spitäler durch und suchte, wo sind die Schweizer, wie können wir ihnen helfen? So ist das mit uns. Deshalb können wir gelassen sein. Wir haben noch ein viel größeres und mächtigeres Reich, das sich um uns kümmert in dieser Welt. Und wir wissen, wir haben immer einen Ort, wo wir hin können. Ist uns bewusst, dass uns diese Welt nicht das bieten kann, was wir in der neuen Welt bekommen. Dass alles, was wir hier haben, vorläufig ist und vieles für das Reich Gottes unbedeutend. Ob ich mit meiner Firma oder in meinem Beruf erfolgreich bin oder nicht, das ist sehr unbedeutend für das Leben im Reich Gottes. Absolut unbedeutend. Ob ich eine Firma habe, wo ich jedes Jahr 20 Millionen oder 20 Milliarden Gewinn mache, ist völlig, absolut unbedeutend. Ich kann eine Firma haben, die jedes Jahr 1 Million Minus macht, ist absolut unbedeutend für das Reich Gottes. Für uns natürlich hier schon, ich habe dann Schulden oder ich habe keine. Aber für das Reich Gottes ist das an sich unbedeutend. Dort gelten andere Werte. Und das macht uns gelassen. Wir wissen, was kommt, wird besser sein und ich habe einen Ort, an dem ich jederzeit willkommen bin. Ich muss nicht alles in dieser Welt erlebt haben, weil das Leben dann zu Ende ist. Nein, ich kann mich auf die Welt freuen, die Welt, von der ich Bürger bin. Petrus schreibt, aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Willen regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Das kann uns viel Gelassenheit im Leben schenken. Viele Dinge, wo wir uns aufregen, kann uns gelassen machen, wenn wir die Verhältnisse sehen. Und selbst wenn wir Menschen verlieren, die Jesus lieb haben, kann uns das in einer gewissen Weise gelassen machen, weil wir wissen, sie sind an einem guten Ort. Natürlich schmerzt uns der Verlust, aber sie sind an einem guten Ort. Wir sind nicht von dieser Schweiz. Unser Schweizer Pass ist eine ausgezeichnete Aufenthaltsbewilligung mit vielen Rechten und auch Pflichten. Bürger bin ich von einer anderen Welt. Natürlich dann nur, wenn ich Jesus liebe, wenn ich ihn in mein Leben eingeladen habe, wenn ich ein Kind Gottes bin. Auch wenn morgen der 1. August ist, so lassen wir uns den Blick für die geistliche Wirklichkeit nicht trüben. Unser Leben soll von der Welt, von der Jesus kam, bestimmt werden. In erster Linie. Und Paulus fordert uns heraus, nach diesen Maßstäben ernsthaft zu leben. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, weil wir ja nicht mehr zu dieser Welt wirklich gehören, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also unser Leben soll sich nach dieser neuen Welt ausrichten, zu der wir eigentlich wirklich gehören. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Wir sind in dieser Welt, wir leben in dieser Schweiz, aber wir sind nicht von dieser Welt und wir sind auch nicht von dieser Schweiz. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es fasziniert mich, dass du uns aus dieser Welt gerufen hast. in eine neue Welt hinein, in deine Welt, in eine Welt, die Zukunft hat, in eine Welt, auf die wir uns freuen können, wenn wir sie dann wirklich auch sehen. Und du weißt, dass es für uns eine große Herausforderung ist, in diesem Spannungsfeld zu leben, in einer Welt zu leben, zu der wir nicht wirklich gehören, und zu einer Welt zu gehören, die wir noch nicht wirklich sehen. Aber das ist die Zeit, in der wir heute leben als Christen. Und hilf uns als Gemeinde, hilf uns im persönlichen Leben, unser Leben auch so zu gestalten. Hilf uns, dass wir auch nie vergessen, warum wir eigentlich noch in dieser Welt sind, nämlich als deine Botschaft. Und hilf, dass wir immer wieder bereit sind, viel an Zeit und Geld und an Kräfte zu investieren, um Botschafter zu sein und dein Evangelium zu verkündigen. Dass wir bereit sind, demütig zu sein, auf Vorteile zu verzichten, damit wenigstens einige gerettet werden. Denn da schlägt dein Herz. Dafür bist du erst in diese Welt gekommen. Dafür bist du arm geworden, damit wir reich werden. Wir beten dich an. Amen.